Mutig komme ich vor den Thron, haben wir gerade gesungen. Ist das so bei dir jetzt gerade in diesen Monaten ohne richtiges Gemeindeleben mit all den Umständen, in denen wir so leben? Feierst du Gott? Ist dein Glaube frisch und vital und bedeutungsvoll? Oder bist du arm vor Gott? Dein Glaube vielleicht seltsam müde, so wie alles irgendwie gerade müde macht und irgendwie nervt und jetzt sehen wir die Zahlen steigen und denken, oh nein, wer weiß, wie das wird jetzt im Herbst und im Winter. Leidet dein Glaube auch unter diesen ganzen Umständen? Vielleicht bist du selbst auch gar nicht gläubig in dem Sinne und schaust einfach mal rein, was hier so passiert in diesem Gottesdienst. Hast einen Link bekommen von einem Freund oder hast dich einladen lassen hier in den Saal und bist da und bist gespannt. Gut, dass du da bist. Gut, dass du dabei bist. Denn heute geht es um die Nähe zu Gott. Heute geht es um einen Schritt, um ein neues Leben für dein Leben und deinen Glauben. Wir sind ja immer noch im Vorwort der Bergpredigt, bevor nächsten Sonntag die, sagen wir mal, die Alltagsworte Jesu kommen, die dann ganz bestimmte Situationen und Handlungen betreffen, das Schwören oder das Richten oder das Lügen und all diese Dinge. Da sind wir noch in der Einleitung Jesu und damit wollen wir uns heute beschäftigen. Die letzten paar Verse, bevor es richtig losgeht. Seine Zuhörer, die Jünger und viele, viele andere Menschen, die ihm schon tagelang gefolgt waren und nun mit ihm dort versammelt waren, lebten in schwierigen Zeiten. Besetzt von den Römern bezahlten sie hohe Steuern. Ihre Familienbetriebe, ihre Lebensqualität, ihre Zukunftspläne, alles verging nach und nach und wurde immer schwieriger und immer komplizierter und immer fragwürdiger, wie es weitergeht. Wer sich wehrte, der spürte die römische Macht über sich und verendete schlimmstenfalls, wenn ein Aufstand entstand daraus und man sich mit zusammenrottete mit anderen Leuten und aufstand und sagt, so geht das nicht weiter, verendet so ein Initiator und alle, die mitmachten, schlimmstenfalls an einem der Kreuze, die überall am Wegesrand standen. Das prägte diese ganze Situation. Die Hoffnungslosigkeit, die Müdigkeit wurde noch gedrückt bei diesen Menschen durch das Bewusstsein, eigentlich ja Volk Gottes zu sein. Was für ein Titel! Gott hatte sie vor Jahrtausenden aus der Sklaverei in Ägypten geholt und zu einem Volk geformt mit einer eigenen Lebensweise, die in 613 Geboten formuliert war, die sie gelenkt hatte und zusammengehalten hatte. Und heute noch, wenn man das jüdische Volk weltweit betrachtet, ist es eigentümlich, wie verbunden sie sind und wie klar ihr Weg miteinander ist, obwohl sie großenteils gar nicht miteinander sind. Dieses Gesetz, diese Gebote halten sie auf Kurs, gemeinsam als Volk, wo auch immer sie sind. Aber all das machte in dieser Unfreiheit der Situation damals keinen Sinn mehr. Hoffnung und Glaube schwand mehr und mehr. Und in dieser Situation kam Jesus. Er stand auf der grünen Anhöhe und sprach den Menschen Mut zu. Wir haben in den letzten zwei Sonntagen schon etwas davon gehört. Selig seid ihr, wenn ihr, ich fasse es mal zusammen, festhaltet an dem, was Gott euch verheißen hat. Oder ihr seid auf dieser verfallenen Erde das Salz, was das Gute erhält. In euch steckt die Zukunft. Ihr seid das Licht dieser Welt. Eine Gemeinschaft, in der Menschen finden, wonach sie suchen, wonach sie sich sehnen. Frieden, Gerechtigkeit, Hoffnung, Liebe. Das ist das, was ich in euch hervorbringen möchte. Ihr seid das Salz der Erde, das Licht der Welt. Jesus baute damit eine Spannung auf zwischen der Situation, in der die Menschen lebten und ihrer Herkunft und was eigentlich gedacht war und der Zukunft, die sie vor sich sahen und wo sie gar nicht glauben konnten, dass die irgendwie gut werden könnte. Sie waren besetzt, sie waren unterdrückt, sie waren nicht frei. Sie konnten ihre Religion irgendwie leben, aber es blühte nicht auf, es war alles immer so gedämpft. Kennst du diese Spannung? Was kann aus mir werden mit dem, was ich erlebt habe? Mit den Wunden, die mir geschlagen wurden. Mit den Zweifeln, die ich habe. An das Leben insgesamt oder an den Glauben oder an Gott oder an meine Partnerschaft oder an meine Arbeit. Immer bohrt es und nagt es irgendwo. Was kann aus mir werden mit meiner Geschichte, die ich in meinem Rucksack trage und überall mit hinschleppe in jede Beziehung? Was kann aus mir werden mit dieser Voraussetzung? Kann da eine gute Zukunft kommen und dann, sobald man sich ein positives Bild malt, wird die Spannung immer größer, weil man gar nicht weiß, wie man den Schritt gehen soll von hier, von schwer nach hier, zu leicht, zu hoffnungsvoll. Um in dieser Spannung zu leben, die das Volk damals spürte, appellierte Jesus an ihre Identität. Diese Identität, die ihr Fundament in diesen Geboten hatte. Gott hatte gesagt, er werde sie segnen und schützen und lieben, wenn sie diesen Worten folgen würden. Gesegnet wirst du sein vor allen Völkern, lesen wir ganz am Anfang im 5. Buch Mose 7, Vers 14. Und was war nun? Angst und Zweifel war da und sie hingen an Jesu Lippen und erwarteten, was vielleicht Gott jetzt sagen würde. Er hatte 400 Jahre nichts von sich hören lassen. Würde Gott durch diesen Mann sprechen? Kann Gott durch Jesus sprechen? Durch diesen Zimmermann? Kann Gott durch einen Menschen zu dir sprechen? Was würde er sagen? Merken wir, was das für eine Situation war? Und Jesus stand auf dieser Anhöhe, diesem Berg, und alle Augen waren auf ihn gerichtet. Und Jesus macht als erstes klar, ich gehe mit euch den Weg weiter, den Gott begonnen hat. Ich gehe mit euch weiter. Und zwar so lange, bis aus euch geworden ist, was er in euch sieht. Für die Israeliten war das laut Gesetz, dass sie ein Königreich von Priestern, also von Menschen, die auf Gott hinweisen und die Verbindung zu Gott schaffen, ein Königreich von Priestern würden, und ein heiliges Volk, ein Volk, was Gott hingegeben ist und in dem er sichtbar würde. Ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk. Und sie dachten sich, wie weit sind wir denn davon weg? Wie soll denn das werden? Ein Volk, was der Welt zeigt, wie sehr Gott diese Welt und die Menschen liebt und wie erfüllend das Leben mit ihm sein kann. Und sie dachten, ja, das wäre schön. Und du denkst vielleicht auch, ja, das wäre schön. So will Gott auch dich innerlich stärken. Er will dir nichts aufzwingen. Er will nicht Gebote dir in den Weg stellen, an denen du stolperst und dich stößt und mit denen du nicht klarkommst und die dich hindern zu leben, sondern er will mit dir deinen Weg gehen. Er will mit dir deinen Weg in dein Leben gehen. Und bei den Jüngern klang das so. Wir lesen in Matthäus 5, Vers 17, denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen, die Lebens- und Glaubensgrundlage der Israeliten. Denkt nicht, ich würde das alles wegwischen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Wir denken oft, Jesus hat mit dem Alten Testament nicht so viel zu tun. Beachten wir dieses Wort erfüllen. Jesus sagt da das griechische Wort, damals wahrscheinlich aramäisch, aber aufgeschrieben griechisch, plero. Das heißt ausfüllen. Wir haben ein Behältnis und das wird plero, ausgefüllt, vollgemacht. Er würde das Gesetz ausfüllen, so wie ein guter Schauspieler seine Rolle ausfüllt und man nimmt sie ihm ab, weil man merkt, er ist eins geworden damit. Oder wie ein guter Politiker sein Amt ausfüllt und man merkt, das ist gut, wie er das gestaltet. Das ist gut für die Idee dieses Amtes. Er würde zeigen, wie es gedacht war, was das Volk Israel, das ganze Alte Testament über tun sollte, was eigentlich die Rolle des Volkes Israel war, würde er vollbringen, würde er ausfüllen. Leben, wie Gott es meint. Und jetzt, Jesus fällt also nicht plötzlich in diese Weltgeschichte rein aus dem Nichts, wie wir es manchmal denken, und dann kam Jesus und dann wurde alles anders. Sondern er trägt diese Weltgeschichte, die Geschichte dieses Volkes auf seinen Schultern in eine neue Zukunft. Er fällt nicht plötzlich in deine Geschichte hinein und macht irgendwie mit einem Knopfdruck alles neu. Er trägt deine Geschichte auf seinen Schultern und geht mit dir in eine neue Zukunft. Und darum sagt er, solange Himmel und Erde nicht vergehen, er macht das ganz groß auf jetzt, ja, er geht an die Schöpfungsgeschichte. Solange Himmel und Erde nicht vergehen, wird auch kein einziger Buchstabe und nicht ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen. Alles muss sich erfüllen. Ihr denkt, Gottes Wort macht keinen Sinn mehr, weil er vielleicht den Faden verloren hat, weil alles so chaotisch ist, weil diese Römer da sind? Nein. Dich, die Römer, und nicht irgendein Virus oder irgendein Schicksalsschlag bestimmen den Lauf der Welt oder deines Lebens, sondern Gott, der seine Idee vom Leben erfüllt. Erfüllt. Und unser Leben damit verbindet. Und ausfüllt. Dieses, interessanterweise, ist ein anderes Wort. Hier steht in der deutschen Übersetzung beides mal das Wort erfüllen, aber es ist im Griechischen ein anderes Wort, nämlich ginomai, und das meint gebären oder formen oder entstehen lassen. Durch Gottes Wort bzw. das Gesetz soll etwas entstehen, soll etwas geboren werden, soll etwas zur Welt kommen, soll etwas Wirklichkeit werden. Und mit Jesus beginnt diese Geburt. Er bringt neues Leben. Jesus ist das Beispiel, wohin es mit Himmel und Erde und uns Menschen und dir und mir geht, wenn wir seinem Wort folgen. Jesus ist die Zukunft. Jesus ist die Zukunft. Das gilt auch uns. An Jesus hängt es, ob du zu dem wirst, was Gott in dir sieht. Er will dein Leben zur Erfüllung bringen. Er will es zur Welt kommen lassen, sozusagen. Durch sein Wort. Wie kann das geschehen? Nun, dieses Wort Gottes war am Anfang in Stein gemeißelt. 10 Gebote, wir kennen sie, wir kennen Abbildungen von 2 Steinplatten, beschrieben von irgendeiner Art Meißel, man weiß ja nicht, wie es, aber irgendwie hat diese Schrift dort ihren Platz gefunden und sie wurde transportiert in der Bundeslade und heute weiß man nicht, wo sie ist, wo sie sind, diese Steinplatten. Alle weiteren Gebote kamen dann dazu, im Gespräch mit Mose wurden sie alle weitergegeben, wir können das lesen im 2. Buch Mose. Alles drehte sich darum, diese Gebote hochzuhalten, ernst zu nehmen, heilig zu halten. Darum drehte sich das Leben des Volkes Israel und auch zur Zeit Jesu noch. Ich nenne es den Steinglauben. Es ging darum, den Vorgaben zu entsprechen, den Vorgaben Gottes zu entsprechen, korrekt zu leben. Und viele Menschen verstehen auch heute noch unter Christsein oder unter Gläubigsein genau das, korrekt zu leben, den Regeln zu entsprechen, sie einzuhalten. Das ist Steinglaube, der ist nicht falsch, aber nicht die Erfüllung. Er kommt an diese Grenze, wo man merkt, ja, irgendwie macht das Sinn und das ordnet diese Welt, dass wir uns nicht gegenseitig den Schädel einschlagen, du sollst nicht töten und so. Das macht irgendwie Sinn, aber mein Herz muss nicht beteiligt sein dabei. Ich kann das einfach so erledigen, diesen Steinglauben. Ich muss keine Verbindung zu diesem Gott haben. Und vielleicht lebst du so einen Steinglauben, weil es einfach eine gute Lebensgrundlage ist. Und hast dich vielleicht schon manchmal gefragt, ob es nicht noch mehr sein könnte als das. Was ich vorhin erzählte, dieser Moment, wo man denkt, irgendwie möchte ich tiefer gehen in diesem Glauben, möchte es besser kennenlernen. Denn aus dem Steinglauben kann tatsächlich ein Herzensglaube werden. Gott sagt in Jeremia 31, Vers 33, ich werde ihnen mein Gesetz, das auf Steintafeln geschrieben war, nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Das waren sie vorher auch schon, aber wir merken, da kommt plötzlich eine ganz neue Qualität rein. Jeremia war ein Prophet, ein paar Jahrhunderte vor Jesus, also lange nachdem die 10 Gebote und die anderen Gebote gegeben wurden. Plötzlich kommt eine Entwicklung da rein und eine Perspektive, wo man merkt, oh, was wird das denn? Gebote ins Herz? Nicht nur erledigen? Beteiligt sein, innerlich beteiligt sein? Gott wollte, dass sich sein Volk entwickelt. Irgendwann ging es nicht mehr nur darum, dass sie korrekt leben, sondern dass sie ihm gegenüber ihr Herz öffnen. Die Steintafeln gehörten zum alten Bund. Der Herzensglaube ist der neue Bund, den Jesus gebracht hat. Herzensglaube heißt, nicht nur zu tun, was Gott will, sondern zu wollen, was Gott will. Erinnern wir uns, Gott will seine Idee verwirklichen. Er hat eine Idee für dein Leben, er hat eine Idee für diese Welt, er hat einen Willen für diese Welt, der Wirklichkeit werden soll, der zur Welt kommen soll, der geboren werden soll, für alles, was uns umgibt, aber auch in dir, in deinem Leben. Mein Herz eins machen mit Gottes Herzen? Ist es das? Ja, das ist das. Wonach klingt das? Nach Liebe. Nicht mehr nach Auftragserfüllung, nicht mehr nach Abarbeiten, sondern nach Liebe, nach Vertrauen, nach Beziehung, nach Hingabe, nach beschenkt werden, nach geführt werden, nach erwartungsvoll sein, was der Tag bringen wird. Und diese Liebe basiert auf der Entscheidung, ihm zu vertrauen und dem Schritt, mein Leben mit ihm zu verbinden. Es ist keine Liebe, die nur auf Emotionen plötzlich entsteht, weil man sich sympathisch findet. Vielleicht findest du Gott sympathisch, vielleicht auch nicht so. Das ist eigentlich nicht so entscheidend. Es geht darum, sich zu entscheiden, zu sagen, diesem Gott will ich vertrauen, weil ich glaube, dass er es gut mit mir meint und diese Welt gut geschaffen hat und mein Leben in seinen Händen gut aufgehoben ist. Wenn ich Gott liebe, wird mir wichtig, was Gott wichtig ist. Und was ist Gott wichtig? Diese Welt, unser Miteinander, du und ich, Frieden. Nimm das mit aus dieser Predigt. Was ist Gott wichtig? Diese Welt, unser Miteinander, du und ich, Frieden. Das will Gott hier wiederherstellen. Will er reparieren, will er heilen, will er wiederbeleben, will er wieder zusammenführen, will er wieder aufblühen lassen. Das wird eine neue Welt, wenn das gelingt. Und je mehr Menschen mitmachen, umso mehr wird diese Welt schon sichtbar und irgendwann kommt der Punkt, wo es kippt sozusagen und Gott diese neue Welt Wirklichkeit werden lässt und die alte an uns vorbeigeht und vorübergeht, wie es hier hieß. Solange Himmel und Erde nicht vergehen, das ist ein Vorbeigehen, nicht ein Bums, weg, alles bestraft, bumm, mit Feuer, weg, weil Gott sich ärgert über diese Welt. Nein, es ist ein Weggehen und ein Neu-Herauskommen einer neuen Welt, die geprägt ist von der Idee Gottes. Eine neue Welt, wie im Himmel, so auf Erden. Himmelreich, wie Matthäus es nennt in seinem Evangelium. Steinglauben schafft das nicht. Steinglauben schafft das nicht. Er bereitet es höchstens vor. Und wenn du aus dem Steinglauben kommst oder darin lebst gerade, vielleicht kennst du Gott nur als strengen Aufseher, dann hör Jesus zu in dieser Bergpredigt. Folge ihm. Folge seinen Worten. Seine Zuhörer sollten Gott neu vertrauen lernen. Und Jesus dachte bei der Bergpredigt nicht an neue Regeln für die alte Welt und an korrektes Leben Einzelner. Das ist jetzt noch schwieriger. Ihr habt gehört, dass euch gesagt wurde, ich aber sage euch und ich setze noch einen drauf. Nein, nein. Er dachte daran, dass in uns etwas zur Welt kommt, ein Herzensglaube, dass wir Gott unser Herz öffnen und wir verstehen und leben, wie er sich Leben gedacht hat. Und nicht mal die besten Schriftsteingelehrten, können wir es so sagen, hatten das bis dahin richtig verstanden. Das macht Jesus hier nochmal deutlich im nächsten Vers 20, Kapitel 5 im Matthäus-Evangelium. Denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht, als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, und das waren die Cracks, das waren geistlich die, das waren die Besten, die alles wussten, alles kannten und alles richtig machen und immer hatte man schlechtes Gewissen vor denen. Wenn euer Leben nicht besser ist als deren Leben, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. What? Jesus? Das sind doch die Ersten, die ganz vorne an der Tür stehen. Nee, sagt Jesus, Steinglaube, das reicht nicht fürs Himmelreich. Das reicht nicht für diese neue Welt. Dein Herz muss es sein. Gerechtigkeit heißt, im Einklang mit Gott zu sein. Das geht nicht einfach so. Dafür muss dein Herz hingegeben werden. Dafür brauche ich auch etwas, was mein Herz betrifft, nämlich Vergebung. Für all das, wo ich im Missklang mit Gott gewesen bin, bewusst oder unbewusst. Diese Vergebung hat Jesus später am Kreuz geschaffen. Dort nahm er unsere Schuld. Dort nahm er unser Herz aus Stein und versöhnte es mit Gott. Die Bergpredigt zeigt diese Gerechtigkeit Gottes. Das, was er sich unter gemeinsamem Leben vorstellt. Das, was korrekter Steinglaube nicht vermag, sondern nur wärmender Herzensglaube. Und dazu lädt Jesus uns ein. Dazu lädt Jesus dich ein. Leider versteinert dieser Herzensglaube, wenn wir uns nicht in der Nähe von Jesus aufhalten. Er fällt zurück in das, wo er herkommt. So wie wir immer zurückfallen in Krisenzeiten oder in Ausnahmesituationen, dass wir immer in das Verhaltensmuster zurückkommen, was uns ganz tief eingraviert ist von unserer Herkunft her. Und es kann sein, dass du genau das in diesen Monaten erlebst. Dein Glaube ist kühl geworden, schwach, immer weniger bedeutend für deinen Alltag. Du hältst dich an die Regeln. Du hast gelernt, wie Christsein geht. Aber dein Glaube wärmt nicht mehr. Weder dich, noch deine Lieben, noch deine Nächsten. Komm wieder in die tägliche Begegnung mit Jesus. Zeig dich ihm in deiner geistlichen Armseligkeit. Er hat doch gesagt, dass solche Menschen glücklich zu preisen sind, die geistlich arm sind. Komm zu ihm, wie du bist. Reue heißt nicht, sich aufwendig zu erniedrigen und tausendmal zu entschuldigen, sondern sich finden zu lassen, so wie man ist. Nichts zu verstecken. Sich helfen zu lassen. Steinglauben bleibt auf Distanz. Herzensglauben sucht die Nähe Gottes. Entscheide dich für den Herzensglauben. Entscheide dich für Jesus. Er gibt dir, was du im Innersten vermisst. Neues Leben, tragende Liebe. Gott segne dich dabei.